Hallo, herzlich willkommen im Kepler-Salon. Ich hoffe, Sie haben alle Ihren Platz gefunden, Sie vielleicht noch ein Getränk geholt an der Bar, damit Sie den Abend auch wirklich gemütlich genießen können. Das ist eine Tradition im Kepler-Salon, dass man da einfach nicht nur sozusagen im Trockenen lauschen darf, sondern dass man da einfach sehr wirklich ein bisschen gemütlich niederlassen kann. Darf ich fragen, wer von Ihnen schon einmal im Kepler-Salon war? Das interessiert mich immer. Und wer Neuling ist? Ja, sehr gut. Dann brauche ich eigentlich nicht so viel erklären zum Kepler-Salon. Ich will ja die Zeit auch nutzen, um meinen Gast da irgendwie zu interviewen, um mehr von ihm zu erfahren. Zu viel sei aber gesagt, der Kepler-Salon ist eigentlich ursprünglich im Kulturhauptstadtjahr gegründet worden und seit diesem Jahr wird er mehr oder weniger von der Johannes-Kepler-Universität betrieben und es gibt da dazu immer den Unterstützungsverein Freunde Kepler-Salon, die helfen sozusagen nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch ihn am Leben zu erhalten. Der Kepler-Salon ist ein politisch neutraler Ort der Wissensvermittlung und die Nachrichten haben ihn als Lusthaus des Wissens bezeichnet. Mein Name ist Barbara Infanger, ich bin die heutige Gastgeberin. Das heißt, ich habe eigentlich wenig Ahnung von dem Film und von dem Thema. Also ich werde eigentlich eher naive Fragen stellen und mich versuchen, dem Thema anzunähern. Ich bin nicht nur Gastgeberin, sondern auch Präsidentin vom Freundesverein vom Kepler-Salon. Das heißt, wenn wer Interesse hat am Freundesverein, damit er mitwirkt oder in irgendeiner Form beitritt und so seinen Beitrag leistet, damit der Ort am Leben bleibt, sei es finanziell oder in irgendeiner anderen Form, der kann gerne mit mir im Anschluss sprechen. Gut, dann würde ich sagen, nachdem wir ja so viel haben, die den Kepler-Salon kennen, dass wir gleich zu meinem Gast kommen zum heutigen. Mein Gast ist Markus Kaiser Mühlegger. Er hat einen ganz neuen Film sozusagen am Start. Ich weiß nicht, wie man da im Filmgenre so sagt. Der heißt Atomlos durch die Macht und er feiert nächste Woche beim Filmfestival Crossing Europe Weltpremiere im Local Artist Programm.
Übernächste Woche, genau, nochmal.
Übernächste Woche.
Am Dienstag.
Ah ja.
30. April.
Übernächste Woche, genau. Crossing Europe, ich weiß nicht, wer von Ihnen das kennt, ist Österreichs zweitgrößtes internationales Filmfestival. Es verschreibt sich der Idee, anspruchsvolles europäisches Filmschaffen niederschwellig zu präsentieren. Das heißt, man kann nicht nur Produktionen sehen, die normalerweise sehr schwer zu sehen sind, sondern es ist auch so, dass extrem viel Künstler und Filmschaffende vor Ort sind, die man immer nachher befragen kann. Ich finde, es hat eine ganz eigene Atmosphäre, die ich habe schon einmal jemanden interviewt, der bei Crossing Europe einen Film sozusagen gezeigt hat, der hat gesagt, er liebt auch die Nacht bei Crossing Europe. Nicht nur wahrscheinlich wegen der Horrorschiene, sondern vor allen Dingen hat er mir erzählt, wegen den Partys, die durchaus gefeiert werden. Und ich bin auch sehr froh, dass die Christine Dollhofer da ist. Herzlich willkommen, genauso wie weitere Akteure von Crossing Europe. Was ich Ihnen nur empfehlen möchte, wer noch nicht dort war, es liegt ein Programm auf. Also man kann jetzt schon darin stöbern und es ist sinnvoll, die Tickets rechtzeitig zu kaufen, weil es ist manchmal gar nicht so leicht, dass man was kriegt. Wobei, sagen wir, ich komme immer wieder rein, also und bin eigentlich jedes Jahr dort. Ja. Nun zurück zu meinem Gast, Markus Kaiser Mühlegger, der eben über Crossing Europe auch dahergekommen ist, aufgrund einer Kooperation. Er ist 1979 in Eberstallzell, das ist bei Welsland, oder?
In Welsland.
Geboren und besuchte nach der Matura an der HLW für Kulturmanagement, besuchte die HLW für Kulturmanagement in Steyr.
Mit einer Arbeitskollegin von Ihnen.
Ja, genau. Eine Kollegin von mir hat mir schon erzählt von dem Herrn, da habe ich ihn noch gar nicht kennengelernt gehabt. Er war im Anschluss auf der FH Salzburg und hat dort Multimedia Art Film studiert. Aber dann auch in Wien irgendwie ein paar Jahre verbracht wegen der Soziologie.
Davor Soziologie studiert, ja.
Ah, sehr spannend, habe ich mir gedacht. Sehr spannend. Und ist seit 2005 selbstständig mit seiner Firma KM Film, wo er nicht nur Filme macht und Videos produziert, sondern mittlerweile auch Schulungen abhält, wo er sein Wissen weitergibt. Und er hat diverse Weiterbildungen gemacht und hat 2008 die Talentförderungsprämie vom Land Oberösterreich erhalten für einen Film. Mhm. Es gibt einige Filme, die er schon gedreht hat, die von Heider zu Hader, habe ich recht spannend gefunden, so schon vom Titel. Dann Echte Bauern, Attwänger, Salzkammergut, Wie Gott in Schlierbach, Eichbottel und eben Atemlos durch die Macht.
Atomlos,
ja genau.
Da werden nur viele deine wahrscheinlich.
Der Kollege hat das schon an der Bar gesagt, dass das ein verfänglicher Titel ist. Mhm. Ja, vielleicht war das, wenn wir jetzt beginnen, sozusagen über den Film zu reden, eine gute Gelegenheit, da ein bisschen reinzuschnuppern.
Ersten Ausschnitt sagen.
Ja, genau, weil es gibt ein paar Ausschnitte, die ein besseres Gefühl vermitteln, worum es genau geht.
Genau.
Ja? Inzwischen haben wir, glaube ich, mindestens 9 Länder, die über Atomwaffen verfügen.
Und vielleicht ist das auch ganz typisch für diese Technologie, dass zuerst die Bombe war und dann die friedliche Nutzung gekommen ist.
Es ist immer so im Raum gestanden, den Super-GAU, den größten anzunehmenden Unfall, den gibt es eigentlich gar nicht.
Aus neutronenphysikalischen Gründen ist es einfach völlig unmöglich.
Und wenn man sich anschaut, wie lange das verschwiegen wurde und blockiert wurde, das zeigt ja eigentlich alles, wie man lange Zeit hindurch mit dieser Technologie umgegangen ist.
Und dann ist eben Tschernobyl passiert.
Der Tschernobyl-Gedenktag ist für uns der Tag, wo eigentlich ganz klar war, dass die Katastrophe wirklich stattfinden kann.
Die Grenzwerte werden im Falle eines Atomunfalls nach oben gesetzt.
Und das wissen mittlerweile nur mehr sehr wenige. Oberösterreich, das Grenzgebiet zu Niederösterreich, wäre der Standort des zweiten AKWs geworden.
Das wollen wir nicht und so nah schon gar nicht. Das kann man den Kindern nicht antun. Das war die erste Motivation.
Man hat wirklich am eigenen Leib erfahren, das hat auch motiviert natürlich, dass man was bewirken kann.
Wir können stolz drauf sein.
Das wäre der erste Ausschnitt.
Also da kriegt man schon einen ganz guten Eindruck. Okay. Ja, ich würde gerade sagen, den ganzen Film sagen wir nicht.
Sneak Preview.
Aber vielleicht will uns der Herr Kaiser-Müllecker ein bisschen was erzählen jetzt an dem Punkt und ein bisschen einführen, worum es geht. Und vor allen Dingen auch vielleicht erzählen, wie er überhaupt dazu gekommen ist, Selbstständiger. War das ein Auftragswerk oder...
Wie die Genese so war, ja. Also ich habe für die Atomstopp, den Verein Atomstopp, schon öfter die sogenannte Nuclear Energy Conference, die von der Gabi Schweiger, glaube ich, Erfindung ist, kann man das so sagen? Oder Miterfindung? Okay. Und darüber bin ich mit dem Thema oder mit den Themen, die da verhandelt werden, schon als Kameramann in Verbindung gekommen und habe das auch alleine zum Zuhören recht spannend gefunden, was da halt thematisiert wird. Und das ist eigentlich weitestgehend nicht im Fokus der Öffentlichkeit. Das ist eine Expertenkonferenz irgendwo. Also ihr bringt es in die Öffentlichkeit, aber die meisten Leute kriegen es irgendwie nicht mit, was da so gespielt wird, wie man halt die meisten Sachen nicht mitkriegt. Und dann war halt anlässlich 40 Jahre Zwentendorf, letzten November, glaube ich, also anlässlich 40 Jahre Volksbegehren, echte Idee, dass man halt da einen Film macht und dann haben wir eh lang geredet und dann ist finalerweise doch noch was geworden und genau. So.
Ja, es ist ja ein bisschen grotesk. Zwentendorf ist ja sozusagen ein voll funktionsfähiges Atomkraftwerk, das aber eigentlich nie an den Start gegangen ist. Und aufgrund einer... Ja, ich sehe schon, wir haben sehr viele Zwischentöne und so, es fängt schon an, es wird schon so lebendig. Ich meine, es ist ja super, haben wir gesagt. Gell? Ja. Aber ich hätte da eine Bitte, es ist so, dass im Kepler-Salon üblich ist, dass alles aufgezeichnet wird. Das heißt, wir müssten das bitte in die Mikrofone sprechen. Da gibt es ja einen Kollegen, einen ganz freundlichen, ja, mit Mikrofon, der sozusagen die Mikrofone dann umgibt, wo man das dann irgendwie erstens besser hört. Es gibt ja ein paar, die gerne an der Bar sitzen und dort über den Bildschirm teilnehmen und zum anderen kann man es einfach auch gut aufnehmen. Also das heißt, vielleicht, dass wir dann in Folge darauf achten. Ja, also das sicherste Atomkraftwerk ist deswegen so sicher, weil es eben nicht passiert ist aufgrund einer Volksabstimmung. Vielleicht willst du uns da ein bisschen was erzählen.
Zur Volksabstimmung?
Ja, überhaupt.
Naja, das Interessante ist ja, dass die Volksabstimmung eigentlich nur die Mitte oder das Ende eines anderen Prozesses war, der in Oberösterreich schon davor begonnen hat, mit dem Widerstand gegen das geplante Atomkraftwerk in St. Pantaleon. Und das wissen, wie man auch im Film hört, nur mehr die Älteren, dass halt, wo ist das genau, in der Nähe von Enns an der Donau, so ungefähr, wo Schott abgebaut wird, St. Pantaleon, genau, Stein, kleine Gemeinde, dass halt dort auch ein Atomkraftwerk gebaut worden wäre. Und es ist für Österreich geplant gewesen, dass man vier, also es wären vier Standorte scheinbar im Gespräch gewesen. Und wenn es den Widerstand nicht gegeben hätte, und dort hat es eben schon vor Zwentendorf gegeben, und das ist dann in Zwentendorf halt nur größer kulminiert, und das haben sich dann die verschiedenen Gegeninitiativen halt da in der Protestbewegung gesammelt. Aber es hat eben gar nicht mit Zwentendorf begonnen, sondern es war quasi dann so die Spitze des Eisbergs, so wie ich das verstanden habe.
Aber wenn ich es richtig verstehe, hat das Filmprojekt eigentlich angefangen durch diese Zusammenarbeit und dann ist irgendwie so entstanden, sich da auf die Spuren zu begeben, oder?
Mhm, genau. Und was mich von Anfang an gleich interessiert hat, war, dass halt da einen riesigen, reichen Fundus an Archivmaterial, den die Atomgegner über die Jahrzehnte, muss man mittlerweile sagen, zusammengetragen haben, also Fotos, Videos unterschiedlicher Qualitäten, das meiste davon nicht besonders gut, aber von dem lebt das Archivmaterial, das halt alt und antik ist. Und auch tolle Sujets, die die Grafiker im Laufe der Zeit gebastelt haben und so, also das ist ein Schatz irgendwie, den ich da benutzen habe dürfen. Und dann habe ich diverse andere Schätze auch im Internet entdeckt. Es gibt Archive, wo Videos oder alte Filme im Public Domain sind, die man halt auch verwenden kann, wo es auch total viel gibt. Also es ist ein umfassendes Thema. Sehr umfassend.
Ja, bei mir, also ich kann mich nur erinnern, in meiner Schulzeit war das halt einfach sehr präsent, in einer Form, wie es jetzt nicht mehr ganz so ist. Aber ich war damals, also ich zum Beispiel einen Lehrlingswettbewerb, habe ich mit einem Atomsujet gewonnen.
Okay.
Aber ist mir dann eingefallen. Ja, da habe ich ein Fahrrad gewonnen. Es war mir viel zu groß, war für einen Mann, aber trotzdem war es super.
Lehrlingswettbewerb als
Schriftsetzerin, ich habe Schriftsatz gelernt, aber wir reden jetzt dann nicht mehr.
Na, wir können die Rollen gerne verkehren.
Das können wir auch machen. Ja? Also von dem her, aber es war damals einfach total, es hat ja so dieses Thema gegeben, man darf nicht mehr im Sand spülen und so Sachen, also es war eine Zeit lang sehr präsent. Mhm. Wird das im Film auch erzählt? Aber
zu dem Thema kann ich auch aus meiner Biografie, weil der Martin Wassermeier erzählt das auch im Film und jetzt habe ich ausnahmsweise auch die Gelegenheit, dass ich da von mir was erzähle. Ja. Und das ist überhaupt nicht gelogen. Ich bin ein 79er Jahrgang und wie das in Tschernobyl passiert ist, 1986, das ist meine erste bewusste Nachrichtenmeldung, die ich irgendwie mitgekriegt habe. Und ich habe mir das damals keiner erklärt, ich habe das nicht wirklich mitgekriegt, was da passiert ist. Und radioaktiv, man kann man jetzt lachen, ich habe mir gedacht, ja, was da das Problem ist, wenn der Radio, ein Radio, aktiv ist. Ich habe es nicht verstanden. Man hat halt nur mitgekriegt, was man alles dann nicht darf und so.
Ja, draußen spielen ist gestrichen.
Genau.
Das war die Kernbotschaft. Schlechte Botschaft.
Aber recht viel mehr habe ich da nicht mitgekriegt. Aber das war das erste einschneidende Medienerlebnis quasi. Und insofern finde ich es witzig, dass das jetzt halt wieder...
Dass sie das jetzt wieder schließt. Aber der Film war jetzt keine Auftragsarbeit in dem Sinn.
Doch, schon, in dem Sinn eigentlich okay. Schon. Also die Atomstadt hat gesagt, machen wir einen Film und ich habe den halt dann weiter aufgebohrt noch. Mhm. Aber an und für sich vom Ursprung schon eine Auftragsarbeit.
Ja, ja, ich möchte über das auch ein bisschen reden, weil ich glaube, dass da vom Publikum vielleicht dann nicht so viele Fragen kommen und das aber recht nicht unspannend ist eigentlich, wie solche Filme entstehen und wie lange das eigentlich dauert. Wie die Produktionsprozesse sind, ob es da Förderungen gibt, ob das leicht ist, sowas zu machen.
Nein. Also leicht ist wirklich was anderes. Der Dokumentarfilm in Österreich hat zwar einen international guten Ruf und es gibt tolle Filme und so, aber so ein Projekt zu realisieren ist eigentlich, glaube ich, nie leicht, auch für die Filme nicht, die dann erfolgreich wären und es auf Festivals zu Ruhm und Ehre schaffen, ist zumindest meine Wahrnehmung. Und also zum Beispiel, wenn wir vorhin drüber geredet haben mit Klaus Muhl, der Fritz Ofner, der vielleicht hat den Weg gesehen, der hat einen Film gemacht über die Glockpistole, Weapon of Choice heißt der, und da war er auch in Linz und da haben wir, also habe ihn auch ein bisschen gefragt und so, und der hat 2012 zum Arbeiten angefangen, also der hat 5, 6, 7 Jahre an dem Film gearbeitet und hat gesagt, die ersten 2 Jahre hat er dran gearbeitet und hat fast sein ganzes Geld da verbraucht, weil er gar nichts gehabt hat und gar nichts gekriegt hat. Also durchaus schwierig.
Und wie war das bei dem Projekt eigentlich?
Bei dem Projekt waren am Anfang viele Teile gefördert und ja, ich hoffe nach wie vor, dass Förderung kommt. Aber eigentlich muss man schon sagen, dass, also ich habe es auch überall, da müsste man jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber es ist nicht so, dass einem da irgendwer die Geldsäcke nachtragt. Mhm. Im Gegenteil. Also wirklich nicht.
Ja, ja.
Und es ist auch so, dass man sich halt, also ich bin in die Prozesse nicht so drinnen, aber es gibt ja da Ministerien und zuständige Stellen und wenn man dann fragt, ob da Förderung da ist, das wird dann auch leider alle Töpfe immer. Und ich habe die Erfahrung mit einem anderen Film schon mal gemacht, das war mein Diplomfilm 2004 zum Thema Landwirtschaft, echte Bauern hat der Kasse mit Roland Girtler, da war Ähnliches. Also es ist jeweils kritisch gewesen, was ich da halt gemacht habe und ungeschönt und da hat kein Landwirtschaftsministerium, keine Landwirtschaftskammer, 0 Euro.
Ich meine, es ist ja, wie lange hat die Produktion jetzt gedauert?
Relativ kurz für einen Film, also 9 Monate haben wir jetzt.
Aber es hat ja vorher schon mit der Zusammenarbeit angefangen.
Ja, habe ich insofern
richtig
verstanden.
Und welche Bedeutung haben dann eigentlich so Filmfestivals für die, sage ich mal, damit man das Filme gesehen werden? Weil oft, ich denke mir immer, wenn man so das Programm aufschlagt beim Fernseher, dann sind ja sehr viele amerikanische Produktionen unterwegs bei uns. Mhm. Und ab und zu kommen natürlich dann so heimische Dokumentationen vor oder man sieht es dann auf Dreisat oder Arte oder so. Aber
eigentlich zu wenige. Also jetzt haben wir der ORF bildet nicht das ab, was an Filmen da wäre, bei weitem nicht.
Ja, also das ist die Frage, also wie das ist, ob das einfach ist, ob das dann dort gezeigt wird oder ob es einfach auch diese Festivals braucht oder welche Bedeutung die
ja,
haben,
schaut,
dann
die
für Filmemacher haben.
Die haben schon eine große Bedeutung, weil sie eben Öffentlichkeit herstellen, ja. Weil sie ein Auslag sind und weil sie eine Startrampe sind und wenn es vielleicht hoffentlich ein bisschen funktioniert, dass der Film dann auf andere Festivals kommt oder halt von den Medien wahrgenommen wird oder von der Öffentlichkeit. Ich meine, ich sitze jetzt auch nicht da, wenn es das Crossing Group nicht gab. Mhm. Also, und Sie vielleicht auch nicht.
Ja, ich denke mir, man hört ja sonst eigentlich, also in meinem vorherigen Beruf habe ich nie was gehört eigentlich von oberösterreichischen Filmschaffenden. Also im normalen Zivilleben tust du nicht drüber fallen, wenn du dich nicht interessierst dafür. Und dass du von der Nachbarschaft Filme irgendwo siehst, sage ich mal, Serbien oder so, ist ja auch nicht so einfach. Mhm. Gut.
Ja, und da tut... Das wäre dein Part, Christine, dass du, aber da tut die Christine Dollhofer seit jetzt auch schon fast Jahrzehnten zum 16. Mal, ich habe heute ein bisschen was gelesen, da tut sie das, dass sie Filme herholt, quasi importiert und da zur Verfügung stellt, die das nie im Kino gäbe sonst. Also das muss man auch sagen, die auch nie einen Verleih finden in Österreich, fast durch die Bank nicht, oder? Kann man das so sagen? Und
Mikro? Mikro? Wo ist Mikro? Das ist ja wieder
klar. Where is the mic?
Ja, jetzt. Vorführeffekt.
Und gehen wir es selber durch.
Ja, danke. Also die Frage war jetzt, es sind von die 149 Filme, die wir zeigen, haben 8 Filme einen Verleih in Österreich, das heißt, die kommen dann ins Kino. Mhm. 2 Filme sind schon ein bisschen älter in der historischen Reihe, die haben einen Verleih. Aber sonst sind alle Filme ohne Verleih. Aber glücklicherweise, einige Filme sind schon von Kinos aus Wien, aus Vorarlberg, Wels und so weiter, werden dann einige nachgespielt. Ja. Und vielleicht noch zum dokumentarischen Filmschaffen und der Finanzierung. Das ist ein schwieriges Ding und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir diese Local Artist Reihe haben, wo eben Filmschaffen aus Oberösterreich auch zu sehen ist. Die Idee ist A, dass die Leute ihre Filme zeigen können, B, dass man den Fördergebern gegenüber zeigt, schaut, was für tolle Talente wir haben, was da passiert und bitte mehr Geld auch für das freie Filmschaffen. Und als dritte Anmerkung, wenn ich das noch sagen darf, es gibt noch einen Film im Programm, der sich mit Atomkraftwerken bzw. Ruinen von einem Atomkraftwerk beschäftigt. Der heißt Lost Reactor und das ist ein Atomkraftwerk, das auf der Krim gebaut wurde und aber auch nicht in Betrieb gesetzt wurde, weil es derselbe Typ wie Tschernobyl war und dann gab es eben Tschernobyl und dann wurde das auch nicht mehr fertiggestellt. Und in diesen Ruinen von diesem Atomkraftwerk leben halt Menschen und das ist ein sehr schöner Dokumentarfilm auch. Das nur als Ergänzung. Und danke nochmal an den Markus Kaiser-Mühlecker für sein Engagement. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch Filme zeigt, die so gesellschaftspolitische Themen aufgreifen. Und eben die Anti-AKW-Bewegung war ja sehr stark, speziell auch in Oberösterreich und ist noch sehr stark. Und insofern ist das ein schönes Porträt von einer zivilgesellschaftlichen, von einem Engagement der Gesellschaft gegen bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen auch aufzustehen oder so, ja. Also so wie die Schüler für eine bessere Umwelt demonstrieren, so hat also das ist einfach schön zu sehen und gibt ja ganz viele bekannte Gesichter von diesen Archivmaterialien, die da vorkommen, Menschen, die man kennt, die damals da schon aktiv waren. Also das ist auch sehr spannend. Gut.
Und nur ein kleiner Crossing Europe Link, den du dir bei der Pressekonferenz vergessen hast, ist die Nathalie Haller, ist auch Filmemacherin, wo du einen Film heuer zeigst, wo ihre Mutter die Mitgründerin
dieser... Genau, die ist eine Protagonistin, die hat man eh vorher kurz gesehen. Mütter gegen... Mütter gegen Atom, genau.
Gefahr. Und ganz kurz abschließend zu dem Thema, ich habe vor einigen Jahren im Crossing Europe bei dem beeindruckenden Film Intuitionity gesehen, der sich auch der Materie widmet, wohin mit diesem Atommüll, was ich glaube in Finnland, Okolo oder wie auch immer das heißt, wo es halt darum geht, also wo wirklich gezeigt wird, dass das die Grenzen unserer Zivilisation eigentlich sprengt, weil dort mitgedacht wird, was, also wie kann eine Kultur in 100.000 Jahren theoretisch überhaupt verstehen, dass da irgendwo eine Gefahr lauert, weil dann nicht mehr gesagt ist, dass das Menschen sind, die unsere Zeichensysteme irgendwie nur verstehen oder so. Also da kriegt man mit. Und die bauen dort da irgendwie eine Endlagerstätte, die nur 150er Baustelle sein wird. Die wird 2250 oder so fertig. Also einen gigantischen Wahnsinn hat man da eigentlich angefangen, den man noch nicht, man das sagt sehr immer, wo man nicht weiß, wohin.
Ja, und der vor Grenzen irgendwie nicht halt macht.
Das auch nicht, ne?
Ich meine, der Vorteil ist natürlich bei diesen Dokumentationen, die dann halt einfach auch sehr viel von unserer Geschichte oder einfach auch von diesen Prozessen, die da passiert sind, auch festhalten. Und für mich war das dann schon ein bisschen so, wie ich da kurz reinblickt habe. Und ich glaube, das war dann auch vielleicht ein guter Übergang zum nächsten Trailer. Da poppen dann schon so Erinnerungen auf. Also vielleicht geht es Ihnen genauso. Schauen wir mal einen.
Schaffen, dass ich das abspüle.
Nein, dass wir das sicherste Atomkraftwerk der Welt haben.
Man kann sich das ja heute überhaupt nicht vorstellen, was es heißt, dass das gesamte Establishment dafür war.
Wir sind geradezu irgendwie als Staatsfeinde hochstilisiert worden. Ich habe mit meinem Vater selten politisch gestritten, aber in dieser Frage haben wir gestritten.
Na gut, wir waren das erste Land, dass das Modell eines Atomkraftwerkes 1:1 gebaut hat, nämlich fertiggestellt und dann nicht in Betrieb genommen.
Zehntendorf ist ein typengleicher Reaktor wie Fukushima. Spätestens nach der Katastrophe in Japan wäre Zehntendorf außer Betrieb gegangen.
Das ist eine rein wirtschaftliche Steuerung. Wer kriegt mein Geld? Ja?
Ohne Strom, da schaut's finster aus.
Warum ist denn die Erste Republik gescheitert? Weil es die engagierten Demokraten nicht gegeben hat.
Ich denke mal, die Demokratiedefizite sind heute größer als damals.
Dass mittlerweile die Ablehnung der Atomenergie auch in Österreich sowas geworden ist wie Common Sense, das ist ja nicht vom Himmel gefallen.
Das ist eine Gefahr für unsere Zukunft.
Dann kann man nichts mehr bauen, weil alle Felder und alles verstrahlt ist.
Es hat sicher Aktionen gegeben, da hat man vorher, also Lampenfieber ist ein Hilfsausdruck.
Ich habe vor ewigen Zeiten eine Bürgerinitiative gegründet und das war ein Akt der Illegalität natürlich.
Weil wir davon überzeugt sind, dass Atomenergie schlecht ist für die Wirtschaft, für die Gesundheit, für die Umwelt.
Die Regierung würde nicht reagieren, auch wenn wir uns dort hinten
der So, der Schirsten. Der Schirsten, sagt er.
Naja, und dann würde ich einmal schauen, welche Erinnerungen da jetzt so aufgetaucht sind oder ob das Publikum schon erste Fragen hat, oder? So, wenn wir so diese Trailer haben, dann, da ist eine Frage da.
Erwin?
Ja, Markus, ich habe gesehen, dass da unzählige Interviews mit reingeschnitten, die aktuell von dir gemacht worden sind. Mhm. Wie viele Menschen und Stunden hast du da Interviews geführt und verarbeitet?
Gar nicht so überragend viel. Wir haben das neben den Räumlichkeiten wir haben wirklich ein sehr begrenztes Budget gehabt. Das ist muss man so sagen, und wir haben das in die Räumlichen, wir haben ein Studio improvisiert in einem Besprechungsraum neben euch. Witzigerweise, wo der Fritz Vizzani früher selber gearbeitet hat, in der ehemaligen Agrarbehörde oder so. Okay, Sie wissen das. Und wir haben 7 Leiter interviewt, unter anderem der Martin Wassermeier auf deinen Tipp, wo wir geredet haben, was du gesagt hast, der hat doch ein Buch rausgegeben über Jugend in strahlenden Zeiten oder so, oder im Kalten Krieg Zeiten. Also es waren insgesamt 7 Interviewgäste und wir haben mit jedem, weiß ich nicht, eine gute Stunde oder so geredet, also gar nicht so überragend viel. Und was mir jetzt zu dem Thema, ich war ein bisschen frech zu den Politikern, und zwar habe ich, unser Dokumentarfilmlehrer hat uns damals gesagt, so quasi vergesst Politikerinterviews, weil die preschen halt immer andere Phrasen, aber ihr kriegt nichts aus denen raus. Und ich habe vor dem Interview einer das gesagt, dass er das gesagt hat. Und sie sollten halt doch bitte Lügen strafen und sollen einem beweisen, dass das nicht so sein muss und dass sie schon auspacken. Und ich glaube, das hat vielleicht ein bisschen geholfen, dass halt sie aus ihrer Deckung herausgetraut haben. Vielleicht.
Die wirken zumindest sehr entspannt.
Also wobei sie es überhaupt nicht waren, die haben beide einen vollen Stress gehabt, weil sie zu einer Pressekonferenz müssen haben. Wir haben voll überzogen. Oder?
Ja gut, das überziehen.
Der Püringer wird am Schluss dann eh schon die ganze Zeit gehen, aber.
Gibt es sonst noch Fragen irgendwo? Sonst. Ah ja, da Herr vorne.
Ich würde gerne wissen, also ich finde es toll, dass, sage ich mal, das jetzt ins Kino kommt und dass auch Crossing Europe sich damit beschäftigt, aus dem Grunde, weil wir ja gerade Probleme an der österreichischen Grenze haben zu Tschechien. Hm. Und wie ist es, für mich sieht es so aus, so ein Stück Motivation für junge oder auch für Leute, die früher auf die Straße gegangen sind, wieder wirklich gegen Atomkraftwerke und Atomkraft zu demonstrieren. Soll es so ein bisschen auch so ein Anstoß wieder zum Denken sein? Dieser Film ist so meine, weil ich habe vor ein paar Wochen, als mal das im Radio zu hören war, habe ich gedacht, warum gehen nicht endlich wieder Leute gegen Atomkraft auf die Straße? Ja gut, wir haben jetzt genug, ja, Sozialabbau etc. Aber ich denke, da muss irgendwie an dieser Grenze was passieren.
Dann vielleicht wollen wir das Mikrofon gleich, dann das so.
Naja, wie Sie schon richtig angesprochen haben, es gibt wahnsinnig viele Baustellen aktuell, wo man eigentlich nicht versteht, warum bin ich nicht längst auf der Straße, warum stehe ich nicht längst auf den Barrikaden. Meine Erfahrung als NGO, als Atomkraftgegnerin ist die, dass man so Bewegungen niemals linear halten kann. Das geht immer in Amplituden. Ja. Also es gibt Höhen, es gibt Spitzen, also zu Zeiten Zwentendorf, zu Zeiten Temelin, ich nehme jetzt nur ganz sporadisch was raus, da geht dann wieder was. Aber es ist unmöglich, so eine Bewegung konstant am Laufen und am Starksein zu halten. Das wäre, also das widerspricht jedem Lebenszyklus grundsätzlich. Aber wir sind sicher, es gibt ganz einen starken Anti-Atom-Konsens in Österreich, den man im Fall immer wieder auch abholen kann. Es geht einfach darum, auch die Grundsätze, warum kann Atomenergie in Europa überhaupt noch funktionieren, dass man das angeht. Und wir sind da sehr viel im Hintergrund unterwegs. Euratom ist so eine Sache, die Europäische Atomgemeinschaft, die auf Verfassungsrecht verbrieft, dass diese einzelne Energieversorgung zu privilegieren ist. Das steht so geschrieben. Ja. Also es gibt da ja auch in unserem Bereich mehrere Baustellen, aber ich hoffe, ich habe die Frage ein Stück weit beantwortet. Und ich bin froh, wenn auch solche Fragen kommen, weil das bestätigt ja meine Ansicht.
Das ist jetzt schon ein Prozess, der über 40 Jahre sieht mit der Atomgegnerschaft, und da ist ja auch ein Generationenproblem da dazwischen, wo ihr immer wieder eine Staffelübergabe schaffen müsst, oder? Dass man wieder überhaupt einmal eine neue Generation findet, die sagen, das haben wir bereits, und vor einem scheinbar atomkraftlosen Österreich. Das ist das eine. Und was ich
was ich aber beim Film machen, produzieren interessant gefunden habe. Das eine ist jetzt, das zirkelt natürlich alles um das Thema Atomkraft und so. Aber gleichzeitig ist es auch prototypisch für überhaupt Bürgerbeteiligung. Also ich habe eigentlich für mich selber über Demokratie total viel gelernt. Dass nämlich ihr mutig seid und sagt, das sind eigentlich unsere Rechte und für die steigen wir auf die Barrikaden und für die tun wir was. Und das dann nämlich 99,99% der Leute nicht. Weil wir alle es immer gelernt haben, dass man halt Rassen oder wie auch immer. Entschuldigung. Ja, was genau?
Scheinbar.
Also Strom. Also es ist auch ein Aufruf zu Erstarken der Demokratie, und weil da Nachrichtendingen, weil der Altlandeshauptmann Ratzenberg, wo die damals auch, also da muss man sich ja jeweils was trauen, weil das nicht geäußert worden ist.
Demokratie und Staatsübergabe.
Er sagt, er würde sich wünschen, nicht nur als Politiker, sondern als betrifft alle, jeder Mensch muss politisch sein und nicht nur Oberpolitiker, sonst das Haus passt keiner und da eigentlich. Und deswegen gibt es ja auch so viele Populisten überhaupt, weil sie, wenn sie alle nicht beteiligen, dann gewinnen halt immer die paar, die sich sehr wohl beteiligen, weil sie eine Agenda haben. Das kann man da einfach klären. Und ich denke mal, also jetzt nur das Beispiel in St. Stallion, da sind immer in Leipzig gegangen und haben einen 6 Meter hohen, oder wie hoch der war, Baumast oder genagelt. Ich glaube, das muss man sich ja nicht bauen, da kann man ins Tennis kommen oder was. Ich traue mir selbst.
Also die, ich will gleich anschließen. Darf ich?
Ja.
Also das rechtlich zu verfolgen, diesen Masten, die Leute umgeschnitten haben, das ist verjährt. weiß ich von meinem Vater, der da vielleicht auch, oder ich inzwischen weiß ich sicher, dass er dabei war. Die ganze Szene als 10-Jährige damals mitzukriegen war sicher wie andere in meiner Generation einfach, wir können etwas bewegen. Und das kommt und bleibt und ist wesentliche Prägung für ein ganzes Leben und wie wir da weiter auch unsere Mitmenschen damit beeindruckt haben. Ob wir jetzt 5000 Kuverte eingesackt haben und dabei dann bei der Demo stundenlang diese Kanons gesungen haben. Also das bleibt einfach. Und diese Wirkung hoffe ich, dass ich und freue mich, dass es in einem Film dokumentiert wird. Und ich habe es schon gesehen, dass es so ist. Vielen Dank für deine Arbeit. Okay. Rot ist schlecht.
Check, check.
Mhm. Rot ist immer schlecht.
Danke.
Also ich darf das vielleicht. Ich meine, ich denke mal beim
Text, ja.
Ja, ziviler Ungehorsam. Ja, man, unabhängig von dem, dass man es machen muss oder dass es schön wäre, in einer Demokratie irgendwie auch eine Handlung zu setzen, weil sonst führt sich die Demokratie ad absurdum, ist es ja so, dass die Methoden ja sich auch sehr stark geändert haben. Also das heißt, es ist ja, glaube ich, Widerstand heute ganz anders zu organisieren als damals und auf verschiedenen Ebenen, was ja, glaube ich, auch sehr schwer ist, weil man damals hast ein paar Leitmedien braucht. Und die haben das dann angeschoben. Es war, ist auch nicht immer einfach gewesen, da in diese Medien hineinzukommen. Aber heute hast du so viele Kanäle und es ist ja auch ganz anders zu arbeiten. Und ich glaube, es ist auch viel diffuser durchzuschauen. Also, oder zu schauen, ja, wo ich tue mit oder nicht. Weil, ich meine, du kannst täglich irgendwo unterschreiben. Das verpufft, ja. Also, es ist nicht mehr so greifbar und nicht mehr so fühlbar. Also, vielleicht, weiß nicht, wie das so aus deiner Sicht ist, wenn du jetzt auf das blickst oder ob es da Erkenntnisse gegeben hat im Zuge deiner Arbeit, wo du gesagt hast, okay, eigentlich hat sich das ganz anders entwickelt oder das ist halt so oder so oder.
Also, ja, also ich meine, ich bin ja da nur Zahngast, muss ich sagen, aber wenn man sich anschaut, was die über die Jahre immer gemacht haben und wenn man es jetzt vergleicht mit heutigem Aktivismus, der schaut wahrscheinlich wirklich ganz anders aus, aber was man vielleicht, also was mir aufgefallen ist, das sind lauter analoge, unter Anführungszeichen, Methoden, die haben wirklich was getan, die sind wirklich auf Straßen gegangen, man sieht Fotos, wo sie die Gabi Schweiger an, weiß ich nicht, Räder gekettet hat oder weiß ich nicht, was sie alles da hat, aber
Der hat Herrn Reda gekettet.
Ach so, okay. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat.
Der Herr.
Der hat das auch gemacht. Okay. Genau. Und heutzutage.
Achtung, der Kollege kommt schon. Der fängt die Frage sozusagen. Ja, genau. Ja. Ah, jetzt
hallo. Geht
es auch wieder.
Warum war die Regierung vor 1970, wo wollte 4 Atom bauen? Ja.
Warum die das bauen wollten?
Ja, wer?
Ja, da hat es wahrscheinlich eine Hochrechnung gegeben.
Das Tirol und dann Kreisky.
Ja, oder? Oder später dann.
Ja, das war politisch.
Sagt die Dame da.
Ja, sicher,
vielleicht
kannst
du so. Das war ich bin ja
allein Regierung. Die haben das forciert.
Man muss es, also was ich meinte, das ist der nächste Queraspekt, wo die Atomtechnologie und die Geschichte daraus eigentlich nur ein Hinweis auf die Jetztzeit ist. Es gibt jetzt wieder genauso Technologien, die als scheinbar alternativlos wirken. Künstliche Intelligenz ist so ein Thema, wo man vielleicht, ich meine, das weiß man überhaupt nicht, wo man in 20 Jahren draufkommt, hätte man das vielleicht früher angetraut. Also das ist das, wo man sich einfühlen muss. Mitte der 70er Jahre hat es eine irrsinnige Technologiegläubigkeit in die Richtung gegeben. Da waren die großen Atomkatastrophen, die hat es noch nicht gegeben. Man hat geglaubt, das ist die Lösung für alles, wo der Friedrich Vizzani sogar sagt, die ökologische Bewegung hat geglaubt, dass die Atomenergie alles löst, weil man dann keine Auen mehr zubauen muss mit Wasserkraftwerken und so. Also da hat es ein großes Heilsversprechen gegeben und das ist eigentlich ja ein Riesen-Learning, was man machen muss. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt da die ganze Zeit an die E-Mobilitätsdebatte denken müssen, das ist doch eine der jetzigen Heilsversprechen, wo man sagt, naja, wenn wir das haben, dann wird alles gelöst, aber in Wahrheit löst das wieder nichts, sondern reißt halt andere Probleme auf. Also aus dem kann man eigentlich was lernen, dass man sich nicht immer alternativlos irgendwelchen Technologien an den Hals werfen muss, sondern dass man sich eigentlich überlegen müsste, was wollen wir oder was wollen wir nicht.
Ja, und der Mensch tendiert aber dazu, dass wenn er was Neues entdeckt in seiner Freude, dann, ich sage jetzt einmal, unterstelle kann was Negatives, aber in seiner Freude hofft, jetzt ein Problem gelöst zu haben und dann startet er halt durch, ohne ihn zu halten.
Und es lässt sich immer das meiste Geld wahrscheinlich mit einer
ja, das kommt ja dann
nur dazu. Aktuellen Technologie verdienen. Und, und das sind dann immer ganz starke Lobbys, die viel mehr Geld haben als die nicht starken Lobbys. Das ist eine komplett asymmetrische Kriegführung, die haben wir immer noch.
Da braucht man wieder Mikro zusätzlich. Ich glaube, die Frage gehen wir wieder weiter sozusagen an die Fachfrau ins Publikum da. Sind multiple Fragen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Tschechien möchte gern die Atomkraft ausbauen, hat aber kein Geld dafür. So schaut es aus. Seit 2012 gibt es Ausbaupläne, sowohl Temelin als auch Dukovany, das wechselt immer so ein bisschen ab. Ja. Wer es finanziert? Diese Antwort bleiben Sie uns schuldig. Das ist der momentane Status, ja. Auf dem ruht sich vielleicht auch die österreichische Bundesregierung aus, dass sie sagt, ja, die reden davon. Aber es wird nichts passieren. Für das erste Mal, ja. Was aus unserer Sicht passiert ist, es geht ganz wertvolle Zeit verloren. Denn es braucht eine Energieversorgung für die Zukunft auch, ja. Und solange herum experimentiert wird auf Kernkraft, ist das verhacktes Geld? Das ist vorprogrammierte Stranded Costs, wie man so schön sagt. Man sieht das an den beiden Atomkraftwerken, die in Europa gebaut werden, neuere Generationen. Ich rede jetzt nicht von Mochovce, ja, das ist ja noch ein ganz anderer Deal. Aber Olkiluoto in Finnland und Flamanville in Frankreich. Hinkley Point ist in Planung. Da gibt es zumindest schon Fundamente und so Betonding, ja. Aber Verzögerungen über viele, viele Jahre und Kostenexplosionen bis zum Doppelten, ja. Und noch immer nicht absehbar, wann die in Kraft gehen könnten, ja. Zeitverschwendung, Geldverschwendung, Geldverschwendung, Zeitverschwendung. Also alles, was wir gerade gar nicht brauchen. Wir haben zu wenig Zeit für eine Energiewende. Wir haben zu wenig Geld, wenn wir so sorglos damit umgehen. So, und die anderen Fragen, das ist jetzt relativ viel gewesen. Ich habe jetzt, gibt es noch irgendwie, das war jetzt Die vorherige Frage war die Regierungsfrage noch.
Die Regierungsfrage, warum das so gekommen ist. Ja, das war die Atomeuphorie der 50er Jahre, die dann auch in den 60er Jahren in Österreich Fuß gefasst hat. Das hat der Markus sehr schön im Film, finde ich, dargestellt. Das war so unhinterfragt. Das ist alles Wahnsinn.
Also, wo der Meter weiß,
too smart to meter. Wir werden so viel Energie haben, dass wir es überhaupt nicht mehr messen. Das wird nichts mehr kosten. Das ist so Schwafel eigentlich aus der heutigen Perspektive. Ja. Aber gut, nachher ist man immer klüger. Und was ich mit der Regierung gemeint habe, also es war 69, wo der Baubeschluss stattgefunden hat, also schwarz, Baustart war 72, das war rot. Also im Prinzip ein politischer Hickhack dann in der Auseinandersetzung, dass dann plötzlich die ÖVP, die ja eigentlich, wir haben... ich glaube, es kommt auch im Film ganz gut raus, dass ja eigentlich auch die ÖVP dafür gewesen wäre, aber sie konnte jetzt nicht mehr dafür sein, weil die SPÖ dafür war. Also das ist so simpel und das ist so tricky eigentlich auch. Ich würde das nicht einer Partei in die Schuhe schieben.
Und zum Thema
vielleicht darf ich da noch was anhängen. Die Frage nämlich wegen der Energiebilanz, das kommt da ein bisschen vor, glaube ich, im Film, wie weit sozusagen die Richtung eines AKWs überhaupt sie irgendwann reinspülen kann und einen Sinn machen kann, weil das ist jetzt da ein bisschen angerissen worden. Der Aufwand, das zu erstellen und dann die Nachbearbeitung.
Anscheinend Irrsinn. Also
kommt eben vor, aber weil es jetzt angesprochen ist, vielleicht, dass man das sozusagen ein bisschen beantwortet für die jetzt den Film noch nicht gesehen haben oder in dem Thema nicht drin sind.
Oder die sich anschauen wollen, am 30. April um 18 Uhr im Ursulinensaal.
Ja, genau. Karten kann man schon reservieren und kaufen, oder? Was ist das? Da ist ein Herr, der eine Frage stellen will. Das wir uns so.
Wir waren ja gerade bei diesem politischen Thema und da wollte ich noch ganz kurz was dazu sagen. Ich habe morgen meinen 21. Geburtstag und ich habe wirklich bei der Regierung, wie sie aktuell funktioniert und wie sie Sachen durchprügelt, Angst davor, dass sie so Sachen wie die Atomkraft als probates Mittel sehen, um beispielsweise dem Klimawandel entgegenzuwirken, indem sie sagen, das ist saubere Energie und das passt. Ist die Frage, wie kann man das einschätzen? Habt ihr auch das Gefühl, vielleicht allgemein in die Runde, dass das im Rahmen des Möglichen ist, dass das innerhalb der nächsten 10, 12 Jahre einfach politisch auch nochmal einen richtigen Clasher macht? Oder habt ihr das Gefühl, dass es dann doch nur auch so ein bisschen No-Go-Areas gibt auf dem politischen Bereich? Weil es ist einfach ein riesiger Diskurs, der momentan stattfindet, dass einfach Atomkraft ja die Lösung wäre, weil es das Einzige ist, was anhaltend ist und wo man die Energie nicht speichern muss und was über die Nacht funktioniert und wann es windstill ist und so weiter und so fort. Das macht mir einfach riesige Sorgen, weil das könnte in den nächsten 10, 15 Jahren einfach der Fall sein, wann dann die Klimakrise uns wirklich im Kopf hält.
Naja, fragen wir das einmal im Publikum. Wer glaubt, dass in den nächsten 10 Jahren die bestehende Regierung es machen wird, auf Atomkraft zu setzen? Wer das glaubt, bitte die Hand zu heben. Naja. Okay. Sie werden sich. Ja. Dass man glaubt, dass Atomkraft in Österreich sozusagen etabliert wird und aktiviert wird.
Ich kann mir es gar nicht vorstellen. Weil das, was man auch sagen muss, was eigentlich, und das ist ja psychologisch interessant, was auch die große Leistung dieser Atomgegner war, das ist ja extrem spät, man, das wissen die meisten Leute ja nicht mehr, dass das, so wie bei der Präsidentenwahl vor, wann, 2 Jahre, spät auf Knopf gestanden ist, nur 30.000 Stimmen haben den Unterschied dagegen ausgemacht. Da hat es ja keine gravierende Mehrheit dagegen gegeben, sondern ganz, ganz mini. Und dass auf die paar Stimmen angekommen ist und dass das aber Jahrzehnte später noch immer hält, der Pakt quasi. Und dass das deswegen in Österreich mittlerweile bei allen mehr oder weniger etabliert ist, dass wir das nicht brauchen. Insofern kann sich da wahrscheinlich die rechteste Regierung nicht dagegen stemmen. Oder? Kann man das so? Der Konsens da kann man populistisch nicht.
Sie haben vorher angesetzt, was zum Sagen eigentlich. Und dann haben wir irgendwie, war das so dynamisch. Also, okay.
Also zum Thema, ja, nein, es ist ein irres, also eigentlich ist, ich weiß nicht, da gibt es irgendwelche Spiele oder Muster, je genauer man hinschaut, desto mehr entdeckt man in Wahrheit nicht. Es löst sich was, sondern desto mehr dann sich immer mehr Subthemen und Subfragen auf. Und was in dem Film auch nur angerissen ist, und man konnte jetzt natürlich auch sagen, dass da nichts davon fertig erzählt ist. Das ist ja so, weil das schafft man überhaupt nicht. Aber was mir irgendwie wichtig war, ist, dass man zumindest anreißt, wie viele Materien da davon mit betroffen sind. Also das ist nicht nur die Krankheitsgefahr oder die energiepolitische Frage, sondern dass da auch überall viel Geld im Spiel ist scheinbar. Und man muss ja auch immer fragen, warum werden denn die noch immer gebaut? Und der Hans-Josef Fell, echter Experte, den ihr hier gehört habt, der das in Deutschland das Energieeffizienzgesetz mitgeschrieben hat, der erklärt halt, dass da immer eine militärische Komponente auch ist und dass halt die Hinkley Point bauen, damit sie halt wieder Plutonium für irgendwelche Atomobote haben, was aber in der Öffentlichkeit nie erzählt wird, sondern es wird quasi immer nur die angeblich so saubere Energie ins Treffen geführt, die aber viel zu teuer ist und.
Wir haben da Hinterfrage.
Markus, ihr habt zuerst vom Anti-Atom-Konsens gesprochen. Mich würde interessieren, wie sicher bist du dir, dass dieser, zurück nochmal auf seinen Beitrag zuerst, wie sicher bist du dir, dass der in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten hält, nicht nur auf Österreich bezogen, sondern weltweit? Da wäre ich mir nämlich nicht so sicher. Auch vor dem Hintergrund, dass vielleicht viel wichtiger als ein Anti-Atom-Konsens ein Anti-CO2-Konsens wäre, auch vor dem Hintergrund der Klimaveränderung, Erwärmung, Erhitzung, wie auch immer. Hast du dich auch mit der Frage beschäftigt, wie klimafreundlich Atomenergie tatsächlich ist? Oder kann das jemand beantworten?
So direkt nicht, aber der Credit geht auch wieder an die Gabi, dass sie gesagt hat, sie hätte gerne im Film hinten raus nicht nur jetzt eine Abhandlung über Atom, sondern was wären die Alternativen. Und als Konsens kann man so ganz kurz sagen, dass einfach, das sagen irgendwie auch alle, dass wir runter müssen von unserem Verbrauch, wurscht, was das für Verbrauch ist. Also das ist einfach eine Lösung. Es wird die Wundertechnologien, die wird es von keiner Seite geben. Es wird nicht die E-Mobilität sein, es wird nicht die Atomenergie sein. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht nicht einmal die Erneuerbare, die ist schon nachhaltig und zukünftig, aber insgesamt werden wir als Menschheit Richtung Verzicht gehen müssen. Das ist die saure Pille und das sagt der Martin Wassermeier, dass halt dadurch, dass wir populistische Regierungen haben, dass sich keiner halt traut, dass er das sagt. Genauso wie sich keiner traut, dass er das Pensionssystem ausspricht, was sich auch bald nicht mehr ausgeht wahrscheinlich, wenn man halt dafür nicht gewählt wird.
Wobei ich ja sagen kann, ich habe mich einmal so geärgert, dass mein Auto eingegangen ist und habe daraufhin beschlossen, kein Auto mehr zu kaufen. Und das entschleunigt ungemein, wenn man mit dem Fahrrad fährt. Ich kann das jedem nur empfehlen. Also es ist wirklich, also für mich ist das, ich habe da ganz neue Aspekte entdeckt. Und das ist gerade, ich meine, ich habe den Vorteil, das muss man auch sagen, weil am Land schaut das anders aus, in der Stadt zu wohnen. Ja, und da muss es auch eine Lösung geben, weil man kann nicht einfach nur sagen, ich habe mit sich das einfallen lassen. Aber ich glaube, es würde uns ja vielleicht auch gut tun, ein bisschen runter vom Gas zu kommen. Es ist ja anstrengend, wenn man so viele Sachen an einem Tag machen kann, finde ich. Also ich weiß ja nicht, wie Sie das sehen, aber ich finde, es ist bequemer manchmal, wenn weniger geht und wenn man dabei auch irgendwie dann so...
Zum Autoverzicht. Danke. Ich habe 15 Jahre auf ein Auto verzichtet und habe mit dem Fahrrad übersiedelt und habe fürs Fahrrad einen Anhänger eigens bauen lassen und ich war früher Kontrabassistin und habe im Kontrabass damit befördert und das war in Ried im Innkreis sensationell. Das hat so ausgesehen, wie wenn ich mit dem Sarg herumfahre.
Ja, also das Bild hätte ich auch gern gesehen.
Aber mittlerweile habe ich wieder Auto und das ist schon sehr bequem. Man überlegt sich, wenn man wandern geht, jedes Paar Socken. Ja. Alles überlegt man sich. Es ist schon, und ich glaube, wenn man älter wird, geht es dann nimmer mehr so, weil man einfach auch nicht mehr die Kraft hat. Danke.
Ja. Aber es kommt halt auch immer drauf an, also Autos teilen ist ja sozusagen was einfach in vielen Köpfen gar keinen Platz hat. Auch da habe ich Erfahrung gemacht vor Gericht, wie ich dem Richter erklärt habe, dass meine Mutter und ich das Auto teilen, war er ganz fertig. Also wie das überhaupt gehen kann. Dass man Autoschlüssel weitergibt. Dann haben wir gedacht, okay. Ja, geht auch. Ja.
Also was mich dazu jetzt bewegt noch zu sagen, ist jetzt nicht nur Autos, sondern einfach, dass Wohnbaugenossenschaften hier beziehungsweise Vermieter nicht darauf achten. Also das heißt, es ist nirgends irgendwo was oder steht was, ja. Es stehen sämtliche Hausordnungen, was verboten ist, dass Kinder nicht und das verboten ist. Aber es wird nirgends im Treppenhaus oder in den Waschküchen irgendein Aushang, bitte. Das und das. Also zum Beispiel frage ich mich, warum man einen Trockner in der Waschküche hat, von den Genossenschaften. Das sind so Sachen. Das ist Blödsinn. Es ist so, dass viele Sachen passieren, zum Beispiel bei uns ist frühes Jahr, sind LEDs eingeschraubt worden. Aber zusätzlich, und das ist im Haus, circa sind 200 neue Leuchten, also die alten abmontiert und dann sagen wir aber, wir sollen sozusagen recyceln beziehungsweise Altes weiter gebrauchen. Und da, finde ich, fängt es auch an, den Genossenschaft einfach mal irgendwelche Gesetze hinzublättern, dass sie wirklich da und da Ressourcen sparen. Also zum Beispiel haben wir jetzt Licht neu bekommen, LEDs, die genau entgegengesetzt von dem, was wir sagen, Lichtverschmutzung, ja, sie blenden etc. Und die Gesetze gibt's nicht. Es gibt aber Verbote, dass, weiß ich, das und das nicht gemacht werden. Das ist es. Langsam,
ja. Also wir leben relativ mittelalterlich eigentlich, muss man sagen, so in puncto Energieeffizienz oder überhaupt, ja. Hm. Nein, ich finde das alle ganz interessant,
aber ich glaube nicht, dass Verbote es ändern. Also ich glaube, dass das nur die aber Gesetze sind immer Vorschriften und Einschränkungen. Aber
Kennzeichnungspflicht, also ich fände es zum Beispiel verpflichtend, man muss auf jedes Produkt schreiben, wie viele Ressourcen wurden für die Produktion dieses Produktes abgebaut. Wenn ich weiß, ja, kein Mensch weiß, wenn ich mir einen PC kaufe, da wurden 1,5 Tonnen Rohstoffe abgebaut. Das ist viel für die ganzen Stoffe. Wenn ich das weiß, überlege ich mir das vielleicht 5-mal. Nur, es gibt halt einen Grundkonsens bei uns in der Gesellschaft und den haben wir auch kurz im Film, der Ulrich Brandt hat sich mit dem Professor an der Uni Wien mit dem beschäftigt, hat ein Buch drüber geschrieben, ich lese noch immer dran, weil es recht dicht ist, imperiale Lebensweise, aber das ist irrsinnig interessant, dass einfach wir in Europa auf Kosten der zweiten oder dritten Welt leben. Also unser Lebensstil ist externalisiert, wir rahmen den Müll, liefern wir irgendwem anderen, wir beuten die Ressourcen noch immer billigst aus, und verwehren dann die Leute, wenn wir einer die Lebensgrundlage entzogen haben, wenn sie dann flüchten müssen, verwehren wir einer zu. Nein, das sind. Nein, eher, weil letztlich sind wir alle als Erste.
Weil wir es unterstützen.
Wir profitieren alle.
Also ich will jetzt noch ergänzen, vielleicht dann er kriegt es.
Ich will jetzt nur ergänzen, wir haben Leute, die zwischen 80 und 90 im Haus sind, ja, und die waschen eine Bluse oder ein irgendwas, ja, vorher waschen sie 90 Grad eine Stunde die Maschine, dass sie sauber ist für sie. Und da muss ganz einfach das, was du gesagt hast, wirklich ein Aufkleber hin, wenn sie so und so viel Wasser verbrauchen. Dann weiß ich was, ja, irgendwann wird's eingestellt und jeder kriegt halt bloß ein Kontingent, das fehlt mir jetzt das Wort, genau. Und das muss nicht sein, sondern einfach, dass man bewusst sagt, okay, ja, ich habe mir ein paar Sachen eingefallen lassen, zum Beispiel, dass ich jetzt in meinem Waschbecken im Bad eine kleine Schüssel habe und dann halt die Hände, also nicht das Wasser ewig laufen lasse, sondern in diesem Wasser halt ein paar Mal meine Hände wasche. Als Beispiel, um Wasser zu sparen.
Brezel, ich bin ein relativ sportlicher Mensch, zumindest bis vor 2 Jahren gewesen. Da habe ich mir dann eine orthopädische Operation gegönnt, die mir den linken Vorfuß zum Teil gelähmt hat, nicht im vollen Sinn des Wortes, aber ich bin auf einmal nicht mehr in einen Skischuh reingekommen. Auch wie die Thrombose, die ich gekriegt habe, weg war. Und wenn man dann zu Hause sitzt und das schönste Skiwetter wäre, dann fällt es schon recht schwer, da nicht depressiv zu werden. Besonders bin ich auch nicht unterstützt worden von meiner Tochter. Die war
das heißt, diese Mobilität ist schon was ganz Wesentliches eigentlich zu erhalten und wichtig, dass man sich gut fühlt und da braucht es Lösungen, oder?
Und das so ist
die Botschaft, oder?
So früh, wie viele Skigebiete, unter anderem auch das Skigebiet Sternstein, heuer aufgehört haben, nämlich mit Frühlingsbeginn und nicht mit 31. März wie ein Jahr zuvor. So viel haben schon lange nicht vor dem 1. April aufgehört. Das wird die Tourengeher nicht sehr stören, aber um zum Beginn einer Skitour zu kommen, muss man im Allgemeinen doch still fahren. Und wenn man das mit öffentlichen Verkehrsmitteln versucht, da wartet man oft zu lange.
Danke. Wobei wir ja vielleicht auch irgendwann in Österreich erkennen müssen, dass wenn es weniger Schnee gibt, die Skitouren vielleicht einfach auch nicht mehr so leicht zu machen sind. Also auch im Sinne von Energiewirtschaft. Weil wenn wir keinen Schnee mehr haben, dauernd auf Schnee zu setzen, finde ich, das kann man auch diskutieren.
Jetzt aus der Tourismusperspektive, aus der Touristikerperspektive,
Ja.
Aber das sind so Sachen. Es sind viele Teile von Österreich sind auf Schnee gebaut, es sind viele Teile unserer Kultur auf Öl gebaut. Und das kann man nicht so einfach substituieren, das ist das Problem. Und wenn man das substituiert, also wenn man sich, da gibt's, ich weiß das nicht, aber wenn man jetzt Öl aus unserer Gleichung auszieht, dann sind wir wieder vor 200 Jahren oder so. Also da funktioniert fast nichts.
Und das ist das, was ich ja erst da gemeint habe, also, oder auch im Hinblick auf Ding. Man muss, glaube ich, schon bei sich selber anfangen oder in irgendeiner Form auf andere Form von Bildung eingehen, weil, ich kann manche Proteste, glaube ich, ist meine persönliche Meinung, kann ich nicht immer an jemanden anderen delegieren, an die EU oder an eine Regierung oder an wen, der Vorschriften macht. Ich muss, glaube ich, auch, und das ist auch was Ding ist, ich muss auch für meine Gestaltung von meinem Raum in irgendeiner Form manchmal vielleicht dann einen Energieaufwand machen, wenn ich in einer Demokratie leben will. Ich meine, ich kann mir andere Lebensformen aussuchen. Ich lebe gerne in einer Demokratie. Manchmal denke ich mir auch, ich bin zu bequem. Und es war ja eine spannende Frage, ich meine, Sie können es auch bleiben lassen, weil mich interessiert, gangerten Sie auf die Straßen und dann für die Atomkraft demonstrieren? Also ich tue mir immer ein bisschen, oder dagegen demonstrieren? Also das, oder wie viel riskiert man sozusagen, Sie das auch mal zu fragen und zu sagen, okay, wie weit schaffe ich mir den Raum in meinem Alltag, ja? Also.
Wir können ja auch froh sein als Gesellschaft, dass wir protestieren lassen. Auch das muss man mitdenken. Dass die meisten Leute, wenn haben, der diese Arbeit, oder wie es der Fritz Vizzani sagt, wir haben so viel Drecksarbeit für die Politiker gemacht. So quasi, man delegiert ja auch diese Protestarbeit, oder? Das ist ja. Da wollen sie ja viel nicht die Finger schmutzig machen, oder? Ich finde das, glaube ich, oder? Ja.
Wir haben da und dann vielleicht weiter. Ja.
Es gibt eine Schule in Linz, die in der Oberstufe genauso Computerarbeit üben muss, lernen und vermitteln muss, aber es gibt nur für 3 Schüler einen Computer. Also man kann es wirklich auch an einer Oberstufe umsetzen, dass nicht 1,5 Tonnen pro Computer für die Schüler da in die Umwelt verbraucht werden. Das andere ist, wenn ich zu einer Demonstration gehe, was jüngst mal war, um für die gegen die Plastiksackerl zu demonstrieren, man muss da auch nicht hingehen. Weil viele haben dann gesagt, ja, wir gehen da nicht hin, wir müssen es erstmal tun. Nur hinzugehen, um zu etwas zu demonstrieren, ist keine Sache. Wir müssten alle ohne Plastiksackerl und ohne sämtlich anderes Plastikzeug hingehen. Und wer mal einen Monat lang probiert hat, ohne Plastik einzukaufen, der darf demonstrieren gehen, würde ich sagen, das ist ja die Freikarte für die Demonstration. So würde ich die Reihenfolge vorschlagen. Mhm.
Danke.
Ja, also zu dieser Sache, wir lassen demonstrieren. Man muss schon ganz anerkennend sagen, dass in Oberösterreich die Landesregierung voll hinter uns steht. Es gibt die Anti-Atom-Offensive des Landes Oberösterreich, da werden Jahr für Jahr auch Subventionen
freigemacht. Da wird Steuergeld in die Hand genommen, um uns zu unterstützen und um uns arbeiten zu lassen. Wir zum Beispiel haben als Naturalsubvention seit 40 Jahren fast, ja doch, 35, 40 Jahren, ein Büro zur Verfügung, kostenfrei, in irgendeinem Gebäude, das wo halt gerade was frei ist, da können wir werken und tun, ja. Das muss man schon dazu sagen. Und ich darf spoilern, im Film sagt es der Roland sehr, sehr prägnant, aber nicht glauben, wir sind deswegen Erfüllungsgehilfinnen und Erfüllungsgehilfen der Politik. Wir haben uns angelegt, auch mit Landespolitikern, immer wieder. Darum finde ich es ja ganz besonders bemerkenswert, dass der Alt-Landeshauptmann, der Herr Büringer, sich für dieses Interview bereit erklärt hat, weil der hat schon ordentlich bittelt oft über das, was wir gemacht haben. Obwohl er genau gewusst hat, ja, das ist oberösterreichischer Landtagskonsens, dass genau diese Leute, die wir jetzt da in das Wadl beißen, dass die unterstützt werden. Und das ist ja Errungenschaft, zivilgesellschaftliche. Ich glaube, das muss man auch anerkennen. Bin ich sehr dankbar dafür. Die andere Sache ist natürlich, also wer kann das schon machen? Es sind viel auf freiwillige basierte Arbeiten, die hier passieren. Und wir, die wir eben auf Steuergeldern auch infrastrukturell arbeiten können, naja, wir haben natürlich die Perspektive, also ich weiß immer genau, ein Jahr lang habe ich den Job. Das muss man auch mögen.
Ja, vielleicht machen wir wieder mal einen Blick in den Film rein, weil er angesprochen worden ist und es ist nur ein paar so Ausblicke oder Ausschnitte haben wir noch. Und dann können wir wieder weiter tun mit den Fragen.
Bitte? Von wann das Bild? Wieder, ja, wenn Josef Pöll Minister war wahrscheinlich.
Wenn es uns nicht gäbe, gibt es den Widerstand gegen dieses Kraftwerk nicht. Da können Sie sicher sein.
Ein Kernkraftwerk strahlt Sicherheit aus.
Und dann kam Fukushima.
Also die Bevölkerung braucht leider manchmal eben den direkten Anlassfall, um aufzuwachen.
Ja, hört auf mit diesem Wahnsinn.
Weil es in der Politik darauf ankommt, erstens, dass man diskutiert.
Wir sollen es jetzt mitnehmen und sollen es einspielen.
Wie der Don Quixote gegen die Windmühlen.
Wir kämpfen für Windmühlen.
They need to show up, they need to protest.
Nie wieder baue ich ein scheiß Atomkraftwerk, ey.
29,2 Jahre muss das rennen, bis dass die Energie, was für den Bau notwendig war, wieder ins Netz geliefert hat.
Das ist absolut eine kriminelle Handlung.
Der Euratom-Vertrag ist einer der Gründungsverträge der Europäischen Union.
Und der Nachbar, der zwar von deinem GAU mehr betroffen ist als du selber, aber der hat da nichts mitzureden.
Und deswegen müssen wir dort Druck machen.
Für die neuen Atom-U-Boote braucht man ein neu designtes Material. Da braucht man einen neuen Reaktor, der das schafft.
Die Atomenergie ist eine warm gehaltene Leiche.
Das ist ein Auslaufmodell, ja.
Österreichs Kernkraftwerke sichern unsere Stromversorgung.
Welche Motivation hat dieser Politiker? Warum?
Die reden schon im Plural in dem Film. Die waren sich schon sicher, dass da schon mehrere stehen. Mir ist gerade eine Parallele, ich weiß nicht, ob die Christine Dollhofer noch da ist, eine Parallele aufgefallen zwischen euch, dass ihr sowas Ähnliches macht wie Crossing Europe. Ihr holt internationale Experten, die Christine holt die Filme nach Linz oder nach Oberösterreich, weil die europäische Dimension wird ja eigentlich relativ selten greifbar an irgendwas. Und ihr holt jetzt europäische, da ist ein polnischer Sprecher, da sind Deutsche, du weißt das, die kommen eigentlich von überall her. Da kriegt man erst mit, das ist überhaupt kein österreichisches Thema, das existiert überall parallel und das ist bei den Filmen auch so, also deswegen ist das auch wichtig wahrscheinlich. Ganz kurz noch den Gedanken, weil mir zuerst gekommen ist, die Heike auf, aber was toll wäre zum Beispiel, wo man wirklich ein Commitment von der Regierung oder von der Politik erahnen könnte, ist, wenn es das als Schulfach etablieren würden, ökologische Lebensweise, Hausnummer oder wie auch immer man das, dass wirklich jeder mitkriegt, was macht für einen Unterschied, wenn ich was tue. Weil die meisten Leute wissen es einfach nicht. Und wenn man weiß...
Der Fußabdruck.
Genau. Das Fach gibt es schon. Wird das... Ja, und 90% davon auf Meiose und Mitose und sonst was. Und also in Wahrheit müsste man das wirklich basal, dass es nicht aufs Elternhaus ankommt, ob man das mitkriegt, sondern dass jeder das mitkriegt. Und wir, die wir da sitzen, beschäftigen uns vielleicht mit sowas, aber die meisten Leute in der Gesellschaft interessiert das einfach überhaupt nicht, weil sie damit beschäftigt sind, dass sie halt ihr Leben schupfen.
Ja, das braucht einen Philosophieunterricht, wo man diskutiert und das verhandelt.
Ja, aber
es wäre ein ganz anderes genommen, weil
es braucht nicht einen Umbau des Energiesystems, sondern auch einen Umbau des Schulsystems. Und zwar keinen kleinen, sondern gut, einen radikalen. Das meint mit den Baustellen, okay. Ja.
Da haben wir eine Frage hinten.
Ja, Markus, ich möchte mal vorweg erklären, dass ich solche Dokumentationen und Dokumentarfilme für sehr wichtig halte, weil wir in einer Zeit sind, wo politische Aussagen eine halbe Zeit nicht von 24.000 Jahren, sondern mittlerweile von einer halben Woche hat. Und weil das einfach auch Dokumente sind, die, ich sage immer bei Dokumentationen, es gibt nichts Spannenderes als die Wahrheit. Und die gehört auch irgendwie aufgenommen und die gehört erhalten. Insofern finde ich wahnsinnig wichtig, dass der Film passiert ist. Was er bewegt oder was er nicht bewegt, das kann man nie messen. Ich halte es also für ganz wichtig, dass sowas passiert und weiß aber gleichzeitig, dass es sehr schwierig ist, sowas zu tun. Wir haben uns öfters, wir kennen uns ja ganz gut, und wir haben ja oft gesprochen darüber, wie du oft deine Canossa-Gänge gemacht hast, um so einen Film zu finanzieren, deine Arbeit zu finanzieren. Der Film ist ja hauptsächlich mit Selbstausbeutung passiert, wenn man das so nennen darf. Und ja, aber es wäre interessant, wir haben in Österreich eine relativ komplizierte Fördersituation, dass also Dokumentarfilme oder Filme, die Zeitgeschehen einfangen, nicht so wie in Italien, nicht so wie in Frankreich, in einem Jahr später entstehen oder veröffentlicht oder projiziert werden, sondern wir haben teilweise 2, 3, 4 Jahre Förderzeit. Das heißt, damit haben wir die Garantie, dass wir nie aktuelle Filme haben. Der Film ist aktuell. Ich möchte ganz gern wissen, oder vielleicht wollen das andere auch in dem Raum wissen, wie ist der Gang bei dem Film? Wo bist du überall, wo hast du angeklopft, wo haben sie überall nachgesagt oder wer hat dich gefördert? War das oft leicht, diese Protagonisten zu bekommen? War das schwer? Das wird mir einfach so entstehen. Also ich möchte ein bisschen mehr über den Film erfahren.
Danke, Klaus. Auch für die netten Worte. Als Einwurf, der Klaus Muhr ist unser Branchenvertreter in der Wirtschaftskammer. Also Branchenobmann der Audiovisions- und Filmindustrie, ich glaube, so ungefähr so heißt es. Oder so. Seit 2005. Und es ist noch immer schwierig. Ich hab mir irgendwann einfach gesagt, also sagen wir so, es gibt genug Kollegen, die würden den Film nie machen, weil die sagen, die täten mir einen Vogel, die sagen, sie greifen das erst da, wenn sie das durchfinanziert haben. Und zu einem gewissen Aspekt haben sie auch recht, weil, ja. Aber ich habe jetzt schon länger keinen Dokumentarfilm, keinen länger mehr gemacht und es hat mir Spaß gemacht, es war interessant, also es hat mir jetzt nicht nur was gekostet, aber ökonomisch ist das überhaupt nicht interessant, um das gelinde zu sagen. Und man kann schon erschüttert sein, weil es gibt ja nicht kein Geld, nirgends. Alleine, wenn man, Die Kronenzeitung Sonderausgabe, nur das ist gefördert worden aus Steuergeld, aus Ministeriengeld, nur 200.000, also eine halbe Million Euro haben die nur in die Kronenzeitung Sonderausgabe an Inseraten gebuttert, die diversen Ministerien. Alleine an dem, also da muss man, ich weiß nicht, was in Inserate gestanden ist, aber da muss man keine Ahnung, also. Das, was ich auch da habt. Also die Frau Umweltministerin, nein, leider keine Möglichkeiten und ich war wieder mal überall und ja, überall verschlossene Türen. Es kann sein, dass sie extrem schlecht ansteht, das kann auch sein, aber das glaube ich eigentlich gar nicht, weil mit etwas Willen hätte da irgendwer sagen können, das ist eine interessante Sache, da helfen wir da ein wenig. Dass da keine Millionen gibt, das wissen eh alle, aber dass wirklich gar nichts kommt. Also, aber ich habe mich wirklich moralisch unterstützt gefühlt, weil ihr habt in eurer Arbeit auch nicht was gekriegt und habt es nur viel schwieriger gehabt. Da habe ich mir gedacht, naja. Also früher jetzt, in die Urtagen, ja. da sind die Leute auch aus Überzeugung, haben sie etwas gemacht und, ja.
Ich meine, ich möchte überhaupt vielleicht nur auf den Einwurf zurückkommen, der vorher da von hinten gekommen ist, wegen die Lobbyisten und, sage ich einmal, diesen großen Gegnern, die man ja unweigerlich doch auch hat bei diesen Themen. Und welche Allianzen man schließen kann, damit man sozusagen, wann man was machen will, wo man hingehen kann oder wie man sie verbünden kann. Weil natürlich gibt es da Leute, die ein Interesse dagegen haben und natürlich gibt es da Leute, die dagegen arbeiten, aber
Der war Umweltminister.
Naja, aber ich meine, es gibt ja Gemeinschaften, die dann irgendwie gegen, also sie zusammentun und dann auch gegen der Politik, erstens der Politik sozusagen einfach sagen, hey, das hätten wir gern, weil man die Politiker sind ja dafür, da unsere Dinge zu verhandeln bis zu einem gewissen Grad. Ja?
Vermeintlich, ja.
Reden wir mal vom Optimum. Genau. Und die machen schon auch teilweise Sachen, wo sie wissen, okay, da hat man sie am Ende lieb. Also das heißt, irgendwer sollte gerne sagen, dass das vielleicht auch der Wunsch vom Volk ist. Also irgendwo so Allianzen zu bilden, um irgendwo in der Politik etwas zu deponieren, ist ja auch wichtig. Also einfach zu sagen, ja, da kann ich eh nicht auch, das hilft uns ja nicht. Und das heißt, die Frage ist, was kann ich da oder wo gehe ich hin? Ja? Weil Lobbying kann jeder machen. Ja? Also das ist zwar sehr aufwendig, aber ich weiß zum Beispiel von einem Freund, der hat im IT-Bereich für den Datenschutz Unmengen an Zeit reingesteckt und hat da seine Allianzen geschaffen, damit er halt in diesem Datenschutzbereich Aufklärungsarbeit auf EU-Ebene leistet. Also sehr stark, weil Lobbying heißt ja nichts anderes als Aufklärungsarbeit.
Und für seine Interessen sich halt stark machen
bei irgendjemandem. Ja, genau. Blöde ist nur, dass manche viel Geld dafür kriegen und dadurch natürlich die Verteilung eine andere ist. Ja. Ja, ich habe gewusst, dass das noch nicht abgearbeitet ist. Also. Na, Lobbying, aber das ist ein Gegenmittel, also es sind verschiedene Positionen wie immer, ja. Also ich kann Lobbying für was Gutes tun und ich kann Lobbying für was Schlechtes tun, also so sehe ich das nicht. Also das, wir haben halt, ja, also das ist irgendwie an sich ein neutraler Begriff, ja. Das ist negativ behaftet, ja. Ja, das ist wie Politiker oft, ja, oder das sind halt so Büder, die sich so drüber schieben aus Erfahrungen. Ja, Entschuldigung, bitte.
Macht er nichts, passt schon. Ich möchte nur sagen, als Beispiel nur Lobbyismus. Die Energiesparlampen da, die so gehypt worden sind da, die hat sich gerade eine Energiesparlampe gegeben von der ERG und wie soll ich heißen. Die sind jetzt da irgendwo unterwegs, also sind jetzt nicht installiert etc. Die werden da laufend hin natürlich, weil was die Haltbarkeitsdauer, das stimmt alles auch nicht, das ist alles Lüge. Die Lampen, nur 7% werden zurückgekommen an die Altstoffsammelzentren, nur 93% die landen irgendwo in der Umwelt. In jeder Energiesparlampe, die da so gehypt worden ist, ist Quecksilber drinnen. Also ich sehe das, ich bin im Ausland öfter unterwegs, da ist die Müllsammelquote noch niedriger, die Energiesparlampen, die jetzt draußen liegen da irgendwo in der Umwelt rum. Und so ist es, das ist nur eingeführt worden, wegen die Lobbyisten eigentlich, die da von den Konzernen bezahlt werden und so weiter. Dann das Ganze, die Presseförderung in Österreich, das ist die größte Korruption überhaupt eigentlich. Die Kronenzeitung, der Standard und das soll ich heißen, die kriegen da zig Millionen oder hunderte Millionen jedes Jahr, damit sie da Regime genehm schreiben zum Beispiel.
Die Presseförderung ist, glaube ich, nicht das Problem. Das Problem sind die Inseraten, die von den Ministerien direkt vergeben werden. Die sind das Problem.
Die Presseförderung sorgt eigentlich fürs Gegenteil. Für jeder normale Mensch sieht es, dass es Korruption ist. Wenn irgendeine dämliche Inseratenkampagne die ÖBB macht zum Beispiel, in irgendeiner Zeitung, was keinen Schmarrn interessiert, was niemanden interessiert, das ist doch Korruption eigentlich. Warum sieht das in diesem Land niemand eigentlich? Das will keiner sehen. Und ja. Demonstrationen, wenn ich kurz sagen darf. Demonstrationen damals in den 60er, 70er waren einfacher als wie heutzutage. Damals hat es uns nicht so gute Kameras gegeben und nicht so viele Kameras wie heutzutage. Und heutzutage muss man sich da schon fürchten, dass man den Job los wird oder irgendwas anderes. Oder dass die Antifa die bezahlte Antifa meistens vor irgendeiner Türe steht und irgendwelche Sachen macht etc. etc. Demonstrationen in Frankreich zum Beispiel ist ganz was anderes. Da gibt es 8000 Verletzte. Da schreibt keine Zeitung drüber. 14 Tote gibt es schon. Etliche Leute liegen in Koma. Etlichen Leuten wurde die Arme amputiert, Fuß amputiert, Augen ausgeschossen und so weiter. 5 Monate geht der Protest schon in Frankreich. Da schreibt keine Zeitung bei uns.
Gut. Ja, ich würde sagen, da war noch
sehr viele Subthemen. Ich meine, da kommt man separat jeweils 3 Stunden.
Vielleicht können wir noch ein bisschen. Sie wollten erst noch was fragen oder beitragen oder ist das.
Nein, ich wollte nur sagen, dass ich Lobbying nicht als Aufklärungsarbeit verstehe, so, sondern eher als Verkaufsarbeit, als Vertretungsarbeit. Man will das verkaufen, was der Auftraggeber loswerden will, und da ist die Wahrheit nicht so wichtig und die kritische Diskussion.
Ja, es will jeder immer seine Agenda loswerden, aber wahrscheinlich ist der springende Punkt, ist, dass die größten Player viel mehr Geld dafür haben, Lobbyisten zu engagieren. Und wenn es heißt, dass in Brüssel oder in Washington das Verhältnis von Abgeordneten zu Lobbyisten 10 zu 1 ist, und wir für Atomgegner wären da vielleicht, ich meine, da ist einfach das große Geld nirgends da. Und das haben wir auch als Facette im Film, und das ist auch hochinteressant, dass in Energiefragen recht oft Politiker auftauchen. Das ist zum Beispiel der Gerhard Schröder, immerhin sozialdemokratischer Bundeskanzler, der jetzt seit auch schon Jahrzehnten Pipeline-Bauer für einen Putin oder Lobbyist ist. Oder Ex-Kanzler Kusenbauer, der für einen kasachischen Präsidenten in Öldingen lobbyiert. Oder Wolfgang Schüssel, der bei RWE die Atomkraftwerke betreiben. Arbeitet. Und das sind eigentlich die Schwierigkeiten. Und sogar Eva Klawischnik, Grünes, ist umgefallen und hat sehr viel Ansehen verloren. Also da müssen wir.
Jetzt ein bisschen der Anschluss verloren gegangen, aber ich versuche jetzt nochmal einzusteigen. Was bringt uns dazu, ein solches Thema, dass es in unserer Generation stattfindet? Warum begeistert uns das? Warum lassen wir uns hinreißen, dass es ein Thema ist? Warum lässt du dich hinreißen, so einen Film zu machen? Es ist immer etwas, weil wir es mit Leidenschaft tun. Und wenn wir auch, ich glaube, das ist unsere Waffe gegen Angst, oder das wissen auch andere außer ich, dass das die Waffe gegen Angst ist. Und da habe ich auch keine Angst vor den Lobbyisten. Da stelle ich mich hin und ich weiß, das ist meine Haltung bis von Ernährung angefangen, bis Kindererziehung, bis Schulsystem, Erneuerung. Wenn ich eine Haltung habe und ich mich dafür leidenschaftlich ergebe, dann kann uns nichts passieren. Das ist jetzt nicht nur positiv gemeint zu denken, sondern das ist eine Bewegung, das ist ein Prozess, den ich meine, das stattfindet. Und nur so ein Film zustande kommt oder so eine Bewegung, die der Film zum Thema hat, zustande kommt. Weil wenn wir das nicht mit leidenschaftlich gemacht hätten, die Atompickerl überall zu verkleben, und wenn es nur die Schultasche vom Lehrer war, der auch eins abgekriegt hat. Also ich denke mal, das sind diese Dinge, die müssen wir mit Herzblut machen.
Dankeschön. Mich berührt jetzt nicht nur die Atomstrahlung, die haben wir wunderbar halbwegs jetzt unter Anführungszeichen für Österreich im Griff. Wir finanzieren zwar wunderbar Europa mit, keiner sagt, das kann ja wohl nicht sein. Die machen mit unserem Geld auch Anlagen in England und so weiter, das ist unser Geld, keiner steht auf und sagt, nicht mein Geld. Nummer eins.
Ihr steht schon auf, oder?
Ja, aber das ist, Verzeihung, toll, aber homöopathisch zu erkennen. In Brüssel und in Bereichen, wo die Lobbys laufen.
Ja, nach Kräften halt, ja.
Der nächste Punkt ist, es gibt eine andere Strahlung, die relevant ist, aus meiner Sicht, das ist die 5G-Technologie. Da wissen wir überhaupt noch nicht genau, wie sich das auswirkt, auch das ist Strahlung. Und ich weiß nicht, ob wir unseren Kindern, Enkeln, Urenkeln zumuten wollen, in einer Mikrowelle zu leben, ohne Abschirmung, sprich ohne Wände. Das ist zwar toll, wenn wir dann überall alles in Millisekunden alle Filme runterladen können. Super tolle Sache. Ich bin mir nicht sicher, ob da nicht auch eine Gesundheitsgefährdung und ein Gesundheitsrisiko dabei ist. Und solange wir nicht ein paar Leute haben, die sich erlauben, da was zu sagen, ohne dass sie von der Wirtschaft, von den ganzen Internetgeschichten gleich getötet werden, sollte man vorsichtig sein. Das hat schon einen Grund, warum man gegen die sehr radikal, sehr brutal vorgeht. Da ist ein extremes Wirtschaftsinteresse. Der nächste Punkt, wenn wir immer über das CO2 sprechen, möchte ich physikalisch, chemisch, medizinisch hinweisen, Methan ist noch viel schlimmer. Wir reden immer CO2, man sollte ein bisschen diese Diskussion ins Methan lenken. Ich weiß, das ist Landwirtschaft und die ist sowieso in Österreich unantastbar. Aber das Methanpotenzial ist 25-fach zum CO2. Das können wir jetzt diskutieren, ob es 28 oder 29 ist oder 24. Das ist bekannt in den wissenschaftlichen einschlägigen Kreisen. Energiebilanz ist immer eine lustige Sache. Wer sie schreibt, wer kriegt den Auftrag, der hat auch dann die entsprechende Energiebilanz, komischerweise. Und ganz am Anfang hat mir sehr gut gefallen der zivile Ungehorsam. Ich möchte zitieren den Professor Holländer, der gesagt hat, wenn die Demokratie aus dem Ruder läuft, und ich sage jetzt nur Beispiel Rauchergeschichte, 881.000 Unterschriften wandern in den Mistkübel. Ich muss zugeben, ich habe keinen am Ballhausplatz gesehen. Wahrscheinlich, weil ich selber auch nicht dort war. Aber das kann wohl nicht sein, dass eine Volksmeinung sowas von ignoriert wird und man sagt, das ist unerheblich, weil bei 900.000 dann bewegt sich die Welt. Ist für mich unerträglich als demokratisch denkender Mensch. Das wäre zu hinterfragen. Und der Professor Holländer, Jurist, sagt, wenn der zivile Ungehorsam in solchen Fällen notwendig wäre, dann ist der sogar Verpflichtung. Wir haben einige historische Erlebnisse in Österreich, in Europa, da muss man sagen, da hätte ziviler Ungehorsam doch eine andere geschichtliche Neigung gebracht. Und zum Abschluss noch zur Wasserdiskussion. Ich komme auch aus dem Abwasserbereich, ich beschäftige mich seit Jahrzehnten damit. Wir haben in Österreich den Vorteil, dass wir wirklich viel und gutes Trinkwasser haben. Da sind wir mit viel, viel voraus bei anderen. Das Wasser sparen und nur sozusagen die Spartaste verwenden, in gewissen Bereichen, es gibt Unterschiede, aber im gewissen Großstadtbereich heißt, es läuft weniger Wasser ab, das heißt, der Rest bleibt in den sehr, teilweise sehr geringen Gefällen liegen und muss nachher mit den Abwasserwerken und so weiter mit Hochdruck gereinigt werden. Personalaufwand und auch Zerstörung der Wärme. Das darf man nie vergessen, das sind immer Zusammenhänge und das ist die Ökobilanz. Das muss man alles zusammenhängen und dann von möglichst nicht Lobbyisten, sprich Bezahlten, die im Auftrag, wie Sie gesagt haben, von einem Geldgeber irgendetwas leisten. Dankeschön.
Es hat ja alles sehr viele Facetten.
Das kann, also, das sind ja nur für drei oben, das Stoff sozusagen, der da jetzt angerissen wird.
Ich wollte ganz kurz was zum Thema 5G sagen. Ich arbeite beruflich in der Digitalbranche. Und wir machen auch Sachen mit Internet of Things und Vernetzung und diese ganzen Plattformgeschichten, die eben diesen Netzwerkausbau eigentlich mit verursachen, dadurch, dass sie diese Übertragungsgeschwindigkeiten großteils ja brauchen. Der letzte Bericht der Weltgesundheitsorganisation zum Thema 5G ist so, dass es wahrscheinlich nicht problematisch ist, ausgefallen. Und gleichzeitig ist es so, dass die Frequenzen mit 3,5 GHz momentan noch nicht gefährlich eingestuft werden und erst ab 10 GHz mit Gesundheitsschäden zu rechnen ist. Was auch wichtig zu wissen ist, dass jeder WLAN-Router mittlerweile 5 GHz schafft. Also wenn wir da in Linz sitzen und ich habe da 25 WLAN-Router, die in der Umgebung strahlen, bin ich in einer wesentlich höheren Dosis ausgesetzt, wie es bei 5G der Fall wäre. Und was auch noch wichtig ist bei den Mobilfunkmasten, die jetzt stehen im Abstand von 50, 60 Kilometern, müssen viel stärker strahlen, dass sie diese Distanzen überwinden, als wie diese mobilen Masten, die bei 5G aufgestellt werden, die dann alle ein paar Kilometer oder so nur unterwegs sind. Das heißt, ich sehe eigentlich keine Gefahr und aus technischer Sicht und aus Fortschritt der Digitalisierung heraus ist es auf jeden Fall notwendig, dass man diese Übertragungsgeschwindigkeiten hat. Wenn dann einmal alle Autos miteinander kommunizieren und die Standorte austauschen, sagt das für Sicherheit, das hat diverse Vorteile, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall, glaube ich, was Positives, was uns nicht unbedingt die große Angst einjagen muss.
Ich meine, ich glaube, das ist die nächste Diskussion. Da ich würde es einfach so stellen lassen. Tatsächlich ist, man weiß es nicht und man hat es noch nicht beforscht im Moment. Also wir haben keinen Wissensstand. Wir haben jetzt eigentlich, wir sind kurz vorm Ende. Das heißt, vielleicht können wir nur wer will noch ganz kurz zu zwei Sachen vielleicht einfangen. Und dann ist eigentlich die Zeit um. Genau, und das vielleicht die letzten Fragen noch stellen.
Ich wollte noch ganz kurz zum Thema Schule und Bewusstsein gegen Verschwendung sagen. Das Land Oberösterreich, Abteilung Umweltschutz, arbeitet mit dem Klimabündnis und mit Südwind zusammen und hat einen Umweltkoffer und Pädagogen, Lehrer und Lehrerinnen können dieses anfordern. Dann gibt es so einen halben Tag umweltgerechte Schule oder jedenfalls ein Bewusstsein für Schüler und Schülerinnen. Und das sollte auch wahrgenommen werden und einfach das Angebot steht und man kann sich bei den einzelnen Organisationen halt erkundigen.
Aber es müsste halt Schularbeitenfach sein und nicht ein halber Tag, also von der Priorisierung.
Das ist richtig. Ich wollte nur als Anregung, weil so... Dass also das auch greifbar ist, also dass es das Angebot gibt.
Und dann haben wir da noch
lässt. Passt jetzt gut zum Schluss. Ich hätte einen Konsens. Der Konsens ist, wir müssen eine Haltung dazu finden, das habe ich vorher schon gesagt, aber das passt jetzt noch einmal. Wir müssen eine Haltung dazu finden und das fängt natürlich bei unseren Kindern an, dass wir nicht die Wegwerfwindeln vielleicht nehmen. Das ist jetzt wieder ein Beispiel, was jetzt natürlich jetzt wieder ganz konkret ist, aber allgemein gesprochen. Also ich zum Beispiel auch das WLAN auszuschalten, dass wir das nicht benutzen, wenn wir es nicht brauchen, den Fernseher abmelden, wenn wir ihn nicht benutzen, und so weiter. Autos teilen. Also eine Haltung zu finden und es umzusetzen. Das ist, finde ich, und das finde ich ganz toll, wenn das in dem Film so rauskommt, dass wir das auch denken können. Und ich hoffe, der Film wird nicht nur einmal gespielt, sondern wir können ihn zum Beispiel in der Schule ausborgen und so weiter. Danke für deine Aufgabe.
Danke. Darf ich da noch ganz kurz das aufgreifen und da anschließen, weil das ist mir jetzt mal eingefallen. Ich weiß nicht, wer die Not in My Backyard-Problematik kennt, das sogenannte NIMBY. Und ich glaube, das wäre eins der allerwichtigsten Sachen, weil man kann das jetzt alles isoliert diskutieren. Man kann WLAN diskutieren, man kann Plastiksackerl diskutieren, man kann Pampers, Standby, das alles, das sind lauter kleine Mini-Subprobleme. Aber was wir alle wahrscheinlich total wichtig lernen müssten, ist, dass man Dinge zusammendenkt und dass man nicht auf der einen Seite Fleisch essen kann, währenddessen irgendwo anders auch Abfall produziert wird. Man kann nicht ein Auto fahren und dann zum Supermarkt gehen und währenddessen ausblenden, dass die ganzen Ressourcen woher kommen müssen. Einfach wieder einen Zugang zu den Dingen zu haben. Und da geht's, weil es werden sehr viel eben Subdiskussionen geführt, die dann unterm Strich viel zu wenig bringen. Ich habe irgendwo auf Facebook gesehen, das, was die Grünen verlangen, ist in Wahrheit viel zu wenig. Die sind nicht zu radikal, die sind vielleicht sogar viel zu unradikal für die Geschichten, die es bräuchte. Also dass man ein Gefühl kriegt, für was geschlagen hat. Also so quasi die 1% Änderungen, die LED-Lampen, die werden nichts retten. Gar nichts. Oder? Nein, also es muss jeder Einzelne von uns mitkriegen, dass er aber muss von...
Gut, aber ich glaube, dass... vielen Dank. Danke. Also damit haben wir, glaube ich, also damit haben wir viele Ideen, mit denen wir irgendwie jetzt weiterarbeiten können und sagen können, man kann sozusagen ins Tun kommen. Ich persönlich habe immer das Gefühl, wenn man was tut, fühlt man sich auch besser, als wenn man es nur denkt und diskutiert. Und ich glaube auch, dass so Abende wie heute, wo man dann irgendwie so eine Gemeinschaft spürt und sich denkt, da doch nicht ganz allein, das ist ja auch immer schön, finde ich. Also dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich den Film gesehen habe. Ich kann ihn nur mal ins Herz legen und möchte nur einen kleinen Ausblick sozusagen als Abschluss geben für das, wie es weitergeht im Kepler Salon. Am Ostermontag ist kein Programm, da ist Pause, aber am nächsten Donnerstag, am 24. April, findet ein Kepler Salon extra extern statt. Unter dem Titel Poschner trifft Meinhard Lukas und zwar trifft man sich in der JKU im Teichwerk, also sozusagen im gemütlichen Rahmen und der Chefdirigent vom Bruckner Orchester, Markus Poschner, plaudert mit dem Rektor von der Johannes Kepler Universität über Kunst, Klang, aktuelle Programme und gesellschaftliche Entwicklungen. Also gibt es wahrscheinlich auch wieder einiges an Anregungen. Allerdings kann man auch Musik erwarten. Also heute haben wir einen Film gehabt, das nächste Mal Musik. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen alles Gute, einen schönen Abend, eine gute Heimreise und eventuell noch einen angeregten Trink mit netten Gesprächen an der Bar bis 22 Uhr. Danke fürs Dasein.